private Fragen von euch an mich, die mich in eine ziemlich tiefe Reflexion gehen haben lassen.
Herzlich willkommen zu deinem Podcast Coachity bei Karin Büttner, dein Podcast, der Coaching mit Humor verbindet. Denn Lächeln öffnet deine Seele und wer lächelt, kann nicht gleichzeitig im Mangel sein. Schön, dass du da bist und danke, dass ich dich inspirieren darf. Für mehr Infos zu mir und meinen Programmen klicke einfach in die Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Übrigens, diesen Podcast gibt es fast täglich zu hören. Sonntags mit der Coachity-Folge, dienstags mit der Do-Is-Day-Inspiration, freitags mit der Freitag-Motivation und dazwischen mit kleinen 90-Sekunden-Daily-Kicks. Also abonniere einfach meinen Podcast gratis, damit du keine Folge versäumst. Und nun lass uns starten.
Herzlich willkommen zu dieser 105. Coachity-Podcast-Folge und wie versprochen, es ist der erste Podcast im neuen Monat und wir haben ja anlässlich der 100. Coachity-Folge beschlossen, dass wir jetzt immer einmal im Monat eine sogenannte Q&A machen, in der ich eure Fragen beantworte, die Jens mir stellt. Herzlich willkommen, Jens.
Hallo, ich grüße euch.
Ich freue mich sehr, Jens, auf diesen Podcast mit dir und ich bin ganz dankbar für euch, für diese spannenden Fragen, die ihr mir alle über Instagram gestellt habt. Und nachdem wir 9 Fragen rausgesucht haben, würde ich sagen, wir fangen einfach am besten gleich an. Was meinst du?
Bin ich auch der Meinung und ich kann jetzt schon sagen, es sind wieder ganz tolle Fragen dabei. Dann starte ich doch gleich mal mit der Frage Nummer 1. Wie startest du deinen Tag, liebe Karin?
Ja, da gibt es 2 Varianten. Die optimale Variante und die nicht so optimale Variante. Mir fällt gerade ein, es gibt noch eine 3. Variante, aber die ist nicht jugendfrei.
Okay.
Nein, also jetzt ganz im Ernst. Meine optimale Variante ist einfach, dass ich sehr früh aufstehe, wirklich 5:30, 6, wenn einfach die Welt da draußen noch leise ist, wenn diese ganzen Energien noch nicht zu hören sind. Und ideal ist einfach, wenn ich aufstehe, mir meinen Kaffee mache. Ja, ich trinke morgens Kaffee, ich liebe Kaffee. Meine eigene Akasha-Chronik öffne. Dort die Fragen stelle zum Tag, was es einfach jetzt Spannendes oder Wissenswertes für diesen Tag gibt. Das stimme ich dann auch sehr, sehr gerne ab mit dem, was an diesem Tag ansteht, was zu erledigen ist. Dann, perfekt geht es dann weiter, wenn ich mir selbst Reiki gebe. Ich bin ja mittlerweile Reiki Grad 2, das heißt, ich kann auch Fernreiki geben. Ich baue das auch in die Coachings mit ein und ich liebe es wirklich, mir selbst Reiki zu geben. Dann meditiere ich eigentlich noch so ein paar Minuten und versuche mich einfach in diese Dankbarkeit zu begeben und in diese Fülle zu begeben. Einfach die Dankbarkeit für die normalsten Dinge, wirklich für ganz normale Dinge wie, ja, wie die Tasse Kaffee, wie das fließende Wasser, wie die Wohnung, wie das Bett, wie, ja, einfach die normalen Dinge und diese Fülle zu spüren und einfach zu spüren, ich fühle mich wohl, es geht mir gut. Dann kommt meistens mein Mann.
Ihr merkt übrigens, warum Karin schon so früh aufsteht.
Ja, das finde ich auch schön, dass wir da beide ein bisschen einen anderen Rhythmus haben, dass ich dadurch wirklich in der Früh diese Zeit mit mir alleine habe. Ich genieße das sehr und ich freue mich dann aber auch immer, wenn du kommst. Ja. Weil dann gibt es die 2. Tasse Kaffee.
Meistens sprechen wir dann drüber, genau, was Karin alles so gehört hat.
Ja, das ist sehr, sehr schön, weil ich das dann einfach noch mehr reflektieren kann. Und Jens ist ja derjenige, der mich gut von außen betrachten kann, mit diesem ganz wohlwollenden Auge der Liebe auf mich.
Ja.
Genau, und dann ist es natürlich optimal, Wenn nicht, habe da so einen Plan, dass ich eben entweder schwimmen gehe oder dass ich joggen gehe. Also einfach dann Sport mache, an die frische Luft gehe, um dann wirklich so um 10, ja, den Luxus, den gönne ich mir, um 10 dann wirklich frisch geduscht, meditiert, mit spannenden Informationen und frischer Luft dann meine Arbeit starte. Das ist die ideale Variante.
Dann kommt doch mal zu Variante 2.
Ja, die Variante 2, das ist die, in der ich einfach eines dieser Dinge nicht tue. Ja, auch ich habe manchmal Tage, wo ich mich dann wirklich hinsetze, meine Tasse Kaffee mache und dann wirklich das Handy in Instagram scroll, eine Story mache, einen Post mache. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann den Tag nicht gut starte, weil mein Instagram-Account ist ein sehr erfreulicher Account. Also ich habe einmal tolle Follower und ich folge auch einfach tollen Accounts. Aber es ist einfach nicht das, also wenn ich mit dieser Klarheit, wie in der Variante 1 beschrieben, den Tag starte. Manchmal drücke ich mich dann auch ein bisschen vorm Sport, aber ich hadere dann nicht mehr mit mir. Also ich schimpfe dann nicht mit mir oder bin dann auch nicht auf mich sauer und sage, ja, jetzt hast du es wieder nicht gemacht, sondern ich versuche es dann wirklich anzunehmen, wie es ist, wie ich es jetzt eben heute mache. Genau. Gibt es da noch Fragen dazu?
Von meiner Seite aus nicht, aber ich habe ja hier einen Zettel, wo ein Haufen Fragen draufstehen. Mhm. Und darum würde ich sagen, kommen wir zur Frage 2. Die Frage 2 ist, was ist deine größte Herausforderung?
Meine größte Herausforderung im Moment ist einfach dieses im Hier und Jetzt zu sein. Ja, das ist echt anstrengend, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich meine Vergangenheit wirklich gut aufgearbeitet habe, dass ich da kaum noch bin. Aber ich bin sehr viel in der Zukunft. Ja, dann machst du das und dann mache ich das und dann mache ich das. Ich durfte aber lernen, durch verschiedene Methoden, auch letztendlich durch die Akasha-Chronik, wir erschaffen unser Leben im Hier und Jetzt. Und wir genießen unser Leben im Hier und Jetzt. Und das ist eigentlich so für mich im Moment wirklich die größte Herausforderung. Und auch da schaust du gut auf mich.
Das kann ich bestätigen, denn im Hier und Jetzt machen wir unsere Zukunft. Ja. Und im Hier und Jetzt leben wir. Und die Vergangenheit ist die Vergangenheit, wenn man das wirklich, ich sage jetzt einfach mal so auseinanderdröselt und wirklich aufteilt. Wir leben im Hier und Jetzt. Und was wir jetzt bewegen, was wir jetzt planen, was wir jetzt anstoßen, das kommt dann in der Zukunft. Aber es ist sehr anstrengend, herausfordernd. Ja. Man braucht ja Disziplin auch wirklich dazu, weil man immer wieder abrutscht. Ja. Aber Karin ist da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, ich achte einfach immer wieder drauf.
Ja, und im Hier und Jetzt zu sein bedeutet auch, wenn ich jetzt esse, dann esse ich. Und wenn ich ein Buch lese, dann lese ich ein Buch. Und wenn ich mit meinem Mann ratsche, dann ratsche ich mit meinem Mann. Also es geht auch so wirklich um die Achtung dessen, was man gerade tut. Dadurch werden die Momente, der Augenblick wesentlich intensiver. Und was passiert dann? Dann sind wir in dieser guten Energie, dann fühlen wir uns wohl, dann geht es uns gut, dann erreichen wir unsere Fülle. Also es hat auch viel für mich mit Achtsamkeit zu tun, mit dem, was ich tue. Also es gab Zeiten, ja, das stimmt, da habe ich drei Dinge gleichzeitig getan. Ich habe, ja, gell?
Ja. Wenn es reicht.
Ja, und das mache ich nicht mehr. Also wenn ich mir mal im Fernsehen was anschaue, dann schaue ich mir im Fernsehen was an. Oder wenn ich ein Buch lese, ist der Fernseher aus. Oder ja, so viele Beispiele. Oder wenn ich esse, dann esse ich. Also ich versuche wirklich die Dinge im Hier und Jetzt auch bewusst zu tun.
Dann kommen wir zur dritten Frage. Jetzt bin ich aber gespannt. Du wirkst immer so gechillt. Irgendwas muss dich doch auch mal aufregen.
Ja.
Oder Nerven.
Ja, genau. Ich frage mal meine Kinder und meinen Mann, habe ich da geschrieben. Ich habe meine Tochter in der Tat gefragt. Sie hat dann drei Dinge gesagt. Die waren aber dann alle aus der Vergangenheit. Das habe ich ihr dann gesagt, Chrissy, das ist aus der Vergangenheit. Sagt sie, ja Mama, das stimmt. Mein Sohn, eloquent wie er ist, äußert sich dazu gar nicht.
Übrigens ist das eher Fangfrage für Familienmitglieder.
Ja, also ich habe so das Gefühl, es nervt mich mittlerweile relativ wenig, weil ich weiß, dass ich mir schlechte Laune eigentlich gar nicht leisten kann. Also ist so mein Gedanke, jetzt ist da schon etwas Unangenehmes, dann möchte ich demjenigen oder diesem Ereignis auch nicht noch die Kraft geben, dass ich mit meiner Energie in den Keller falle. Weil das ist Tatsache, wir können uns eigentlich schlechte Laune nicht leisten. Denn manifestieren, wenn es ein bisschen mehr sein soll wie der Parkplatz, und das ist es bei mir, dann brauchen wir wirklich diese hohe, reine Energie. Also ich sage immer, ich manifestiere im 17. Stockwerk, da muss ich mit dem Aufzug rauffahren. Wenn ich mich jetzt über was aufreg, wenn ich mich jetzt über irgendwas ärgere, dann haut es mich halt mit dem Aufzug in das 8., 9. Stockwerk runter. Und da ist es aber so, da ist nicht das, was ich mir gerne manifestieren möchte. Und dann kommt aber auch noch dazu, ja, natürlich mache ich da nicht mein Handy an und brülle ins Handy rein und mache eine Story draus, weil ich möchte euch ja empowern, ich möchte ja euch ein Vorbild sein, ich möchte euch ja positiv motivieren. Also ich sage jetzt mal so, Mozikowskis da draußen haben wir genügend. Ich möchte immer, wenn ich jetzt loslästern würde, dann hätte ich ganz viele, die darauf eingehen würden. Und dann machen wir das Ding ja noch größer. Natürlich gibt es die Momente, wo ich einfach genervt bin, aber die zeige ich euch dann nicht, weil ganz ehrlich, bis ich die Story gemacht habe, ist das Genervtsein schon vorbei.
Also wenn ihr es genau wissen wollt, dann fragt einfach mal mich, weil ich krieg's mit.
Also, dann trau dich doch jetzt mal, okay, es ist Samstagabend.
Nein, ich sag nichts.
Wir haben noch kein Abendessen.
Ich komme dann gleich mal zur
Nein, aber wir wollen ja dann doch schon mal sagen, natürlich gibt es Dinge, die mich nerven, aber das sind wirklich administrative Dinge. Es sind Dinge, die nicht funktionieren, die funktionieren sollten. Es sind Dinge, wo mehr Menschen mit Desinteresse gegenübertreten, weil sie in dieser Art und Weise ihren Job zum Beispiel machen, die E-Mails nicht lesen, nicht zuhören und dadurch eigentlich meine Zeitklauer sind. Das sind Dinge, die mich nerven.
Im Prinzip sind es genau diese Zeitklauer, weil Karin wirklich in ihrer Arbeit richtig gut durchgetaktet ist und genau weiß, was sie heute alles erledigen möchte. Und wenn halt dann durch irgendwelche äußeren Umstände anderer Menschen im Endeffekt dann dieser Zeitplan durcheinander gerät, weil sie, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, einfach ihren Job nicht machen, den sie machen müssten. Das ist was, wo Karin dann schon genervt sein kann. Aber mittlerweile geht sie richtig gut damit um und kann relativ schnell ihre Energie wieder ins Positive drehen. Weil wenn man genervt ist, hat man ja eine negative Energie. Und mit negativer Energie kannst du nichts bewegen. Aber sie macht es mittlerweile wirklich richtig, richtig gut. Und somit kann man wirklich sagen, sie ist relativ selten von irgendetwas genervt mittlerweile.
Also Abendessen ist sicher.
Hat er mitgekriegt, ich habe meinen Samstagabend gerettet. Ich bin Diplomat.
Aber durch diese Persönlichkeitsentwicklung oder Arbeiten, da gibt es ja auch noch eine Frage dazu, habe ich natürlich gelernt, diese innere Wut abzubauen. Denn wenn wir genervt sind oder wütend werden, dann gibt es diese innere Wut. Und ich möchte schon so reflektiert zu den Zuhörern sein, ja, ich konnte früher unfassbar wütend werden. Ich konnte dann auch mal wirklich laut werden mit mir selbst dann. Und ich bin aber sehr dankbar, dass ich das wirklich zu 99% wirklich das Bedürfnis nicht mehr spüre, mich nerven zu lassen.
Das kann ich bestätigen.
Gut, danke schön.
Gut, somit kommen wir zur vierten Frage. Da wird es jetzt auch interessant. Bin gerade voll in einer Krise. Hattest du auch sowas? Und wie bist du da wieder rausgekommen?
Ja, also, das tut mir natürlich immer schon leid, wenn Menschen in der Krise sind. Aber heute ich bin jetzt, wie alt? 56 und nach sehr vielen Krisen in meinem Leben, kann ich heute sagen, jede Krise hat mich weitergehen lassen, hat mich selbst entwickeln lassen. Ja? Es waren sind die negativen Dinge im Leben, wo wir dann hinschauen. Es muss wehtun, dann sind wir erst bereit hinzuschauen. Wir haben schon so viele kleine Zeichen vorher bekommen, die haben wir halt nicht gehört oder wir wollten sie nicht hören oder ja, wir konnten sie vielleicht auch, wir konnten in der Situation noch nichts ändern. Wie bin ich da rausgekommen? In der völligen Annahme. Ich habe dann diese Krise angenommen, ich habe sie mir angeschaut. Und es war dieser unerschütterliche Glaube, den ich habe, seit ich ein kleines Kind bin. Das Leben ist schön und das Leben liebt mich und das Leben ist einfach schön und das muss schön werden. Und wenn es noch nicht schön ist, dann muss ich halt den Weg weitergehen, bis es einfach schön ist. Ich wäre nicht dieser wirklich glückselige Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht all diese Krisen gehabt hätte. Und dadurch kann ich mich, und es waren heftige Krisen, bitte glaubt mir das, also wir kommen da später auch noch ein bisschen dazu. Es waren diese Krisen, die mich dann etwas verändern haben lassen. Also nimm die Krise an, geh in die Selbstreflexion. Was hat es mir zu sagen? Wozu ist es eine Gelegenheit? Was ist stattdessen möglich? Und vor allen Dingen, es ist wichtig, dann diese Verantwortung zu übernehmen. Was war jetzt mein Beitrag dazu, dass es so weit gekommen ist? Was habe ich mir alles gefallen lassen? Warum habe ich nicht früher Stopp gesagt? Das ist ganz wichtig, weil dann können wir auch in die Vergebung gehen. Die Krisen, die ich in meinem Leben hatte, die Kindheit nehmen wir jetzt einfach mal aus, weil da können wir nichts verändern. Das müssen wir ertragen, erdulden. Aber auch da sage ich, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber diese Krisen, die ich in meinem Leben hatte, ja, ich habe zu gewissen Dingen ja gesagt. Ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl und ich habe es trotzdem getan. Also war es ja ein Stück weit meine Entscheidung. Und wenn wir diese Vollverantwortlichkeit übernehmen, gehen wir immer aus der Opferrolle raus und holen uns unsere Macht sozusagen zurück und können dann uns erlauben, dass wir uns unser Leben erschaffen und hinschauen, was ist es in mir tief drin, was mich immer wieder so handeln lässt? Das darf ich auflösen. Welche Programmierung habe ich in mir? Eine Krise ist immer wirklich eine Chance. Wenn ich mir jetzt selber so zuhöre, dann hört sich das so platt an, oder?
Es hört sich ziemlich einfach an.
Aber ist es aber auch.
Aber es ist erstmal nicht einfach. Wenn man es aber im Nachhinein betrachtet, ist es sehr wohl einfach. Ich glaube ja, zusammenfassend jetzt gehört zu haben von dir, die Krise einfach anzunehmen, sie annehmen, sie vielleicht sogar mal von außen betrachten, weil man dann ja die Emotion weglässt. Wenn es die eigene Krise ist, ist immer die Emotion mit dabei, ist ja völlig normal. Aber auch da vielleicht mal versuchen, die Emotion rauszunehmen, die Krise anzunehmen, sie durchleuchten, mal schauen, warum ist eigentlich das überhaupt passiert und dann eben daraus zu lernen. Und das, glaube ich, habe ich jetzt so in der Zusammenfassung aus deiner Antwort rausgehört. Und wenn du das magst, dann ist es auch wirklich einfach.
Wenn wir dann auch in die Selbstliebe zu uns gehen und auch wirklich, es ist so wichtig. Also in meinem Leben gab es zwei falsche Entscheidungen, zu einer kommen wir später nochmal. Und die haben einen Rattenschwanz hinterhergezogen. Aber ich habe diese Entscheidungen getroffen. Ja, natürlich waren die Mitspieler, haben die sich auf gut Deutsch gesagt, scheiße verhalten. Aber ich hätte es wirklich, und ich wusste es vorher streng genommen, aber ich dachte halt, ich kann die Welt verbessern, ich schaffe das schon, weil ich war es gewohnt, Dinge zu schaffen. Und ja.
Aber um das geht es manchmal gar nicht. Du musst nicht Dinge schaffen.
Ja. Aber wichtig ist wirklich, zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen. Und was natürlich da unfassbar hilft in so einer Krise ist, für mich kommt jetzt gerade neigeschossen, warum sagst du das nicht schon viel früher, zu lernen, zum Beispiel in seiner eigenen Akasha-Chronik zu lesen oder sich zum Beispiel eine Akasha-Chronik-Lesung geben zu lassen, um diese auf der Meta-Ebene das einfach anders zu verstehen. Dass das Leben eben nicht gegen uns ist. So viele Menschen glauben, das Leben ist gegen sie und es passiert nur immer ihnen. Also ohne die Akasha-Chronik hätte ich viele Dinge im Nachgang nicht verstanden.
Stimmt. Und was ich auch sagen darf, weil Karin hat es ja auch selber schon gesagt, wenn man wirklich in einer richtigen Krise steckt, dann Coach kann man sich holen. Eben auch einen Coach buchen, ja. Deswegen gibt es uns ja. Und auch Karin, da war allerdings nicht ich der Coach, weil als Ehemann das sehr, sehr schwierig ist, sondern auch Karin hat sich einen Coach gegönnt, weil der eben einfach den Blick von außen auf die Situation drauf hat. Und wenn es von einer anderen Person dann betrachtet wird und von einer anderen Person dann die Lösung kommt, dann ist es einfach manchmal einfacher zu verstehen.
Natürlich, und sei ehrlich, mein erstes Coaching habe ich 2017 angefangen, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin an einem Punkt, da komme ich allein nicht weiter. Weil, ich weiß nicht, ob das eine typisch weibliche Eigenschaft ist, wir fressen uns ja dann gerne in die Dinge hinein. Und dadurch habe ich auch wirklich einen anderen Blick bekommen. Also Krisen annehmen, sie einfach sagen, okay, die Krise ist jetzt da, da ist ein Learning dabei, sich Unterstützung holen und dann mutig weitergehen und bitte immer, immer, das Leben geschieht für dich.
So, da waren wir jetzt sehr ausführlich, dann kommen wir zu Frage 5. Ganz ehrlich, deine immer gute Laune nervt mich. Das geht doch gar nicht.
Fragezeichen. Also, derjenige oder diejenige, die mir das geschrieben hat, ist mir natürlich wohl vertraut und liegt mir auch am Herzen. Und da ist natürlich ganz viel Spaß dabei. Also, das ist keine bös gemeinte Frage, sondern das ist deine immer gute Laune nervt mich. Ist liebevoll gemeint. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht eben schon, wenn man einfach lernt, dass man die Dinge annimmt und wenn man einfach wirklich in das Bewusstsein geht, dass das Leben schön ist. Und wie kann ich erkennen, dass das Leben schön ist? Indem, dass ich mit offenen Augen durchs Leben gehe. Und indem, dass ich mal wirklich in die Klarheit gehe, was ich eigentlich alles in meinem Leben habe. Ja? Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben alle was zu essen, zu trinken, wir haben ein Bett, du kannst diesen Podcast hier anhören, also hast du auch Strom und ein Endgerät, mit dem du dir das anhören kannst. Dieses Jammern auf hohem Niveau, dieses Kollektivjammern, das bringt gar nichts. Also mir geht es einfach um diese Dankbarkeit, mit offenen Augen zu sehen, hey, was habe ich alles? Und auch das klingt jetzt sehr platt. Und du wirst sehen, wenn du das machst, kommen noch mehr positive Dinge in dein Leben. Und ja, ich liebe das Leben. Und das Leben ist einfach schön.
Punkt. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Ja, genau.
Ja. Dann die nächste Frage. Wie lebst du, wenn du nicht arbeitest? Also praktisch Hobbys und so.
Das ist eine Frage, die echt schwierig ist, weil mein Beruf, meine Berufung einfach mein Hobby ist.
Also ich behaupte, Karin arbeitet fast immer, außer wenn sie schläft und wahrscheinlich sogar dann.
ja, das klingt jetzt schrecklich, aber wie gesagt, wie soll ich sagen? Ja, ich arbeite schon viel Zeit, ich behaupte, mein Beruf ist nicht nur meine Berufung, sondern auch mein Hobby. Also mich fortzubilden, zu lesen. Ich würde nie irgendeinen Roman lesen über irgendetwas, wo ich mir denke, ja, was ist jetzt der Sinn, ob ich das jetzt gelesen habe oder nicht. Also ich lese für mein Leben wirklich gerne. Ich gartel sehr, sehr gerne. Das ist für mich wirklich wir haben eine Dachterrasse, die ist sehr groß und die steht voller Blumentöpfe und Blumenkisten. Und wir haben alle Kräuter auf dem Garten und das muss auf der Dachterrasse, also im Garten auf der Dachterrasse. Und das ist für mich sowas, da komme ich runter. Mein Sport ist mein Hobby. Ja, ich hätte gerne noch mehr Zeit, Sprachen zu lernen, noch gerne mehr Zeit zu malen. Das fange ich immer an, dann höre ich wieder auf.
Also ich glaube, wenn ich da was dazu sagen darf. Die Frage heißt ja, wie lebst du, wenn du nicht arbeitest? Mhm. Das ist der Karin ihr ganz entscheidender Punkt. Der Karin ihr Arbeit, wenn man es überhaupt Arbeit nennen möchte, ist im Endeffekt schon fast auch ihr Leben. Genau. Das ist, wenn du dir einen Job raussuchst, der dir wahnsinnigen Spaß macht, dann arbeitest
lebst
du
ihn.
Nie, sondern du lebst im Endeffekt und arbeitest dann dabei. Aber das kann man dann nicht mehr arbeiten nennen. Also das ist bei Karin einfach, sie lebt für ihre Arbeit, für den Job, für das, was sie tut, dass sie Menschen helfen kann, dass sie Menschen vorwärts bringen kann, dass sie einen kleinen Input geben kann, damit der andere erfolgreich wird, glücklich wird, was auch immer eben dann, ich sage jetzt mal, die Aufgabenstellung ist letzten Endes. Und drum behaupte ich, geht Karins Leben ohne Arbeit.
Ohne Job vielleicht.
Das geht fast gar nicht, weil es fließt wirklich ineinander rein, wenn ich dich so beobachte.
Ich meine, vielleicht ist die Intention der Frage einfach noch mehr zu wissen, was ich dann
die
so,
Hobbys halt,
so
ne?
tue. Ja, ich bin Ehefrau. Wir lieben es, gemeinsam in der Natur zu sein. Genau. Wir haben Kinder, mit denen treffen, erwachsene Kinder, mit denen treffen wir uns regelmäßig. Wir kochen gern zusammen.
Wellness. Wir trinken auch mal gern eins zusammen.
Ja, also einfach entspannt, relaxed zu sein, die Zeit einfach gut zu nutzen. Das ist einfach uns wichtig. Aber ich habe jetzt keine Hobbys wie, keine Ahnung. Genau.
So, die siebte Frage. Ist man irgendwann mal fertig mit dieser Arbeit mit sich selbst?
Nein.
Punkt.
Einfach nein, ist man nicht, weil das wäre ja Stillstand. Also ein Baum, wenn der Blätter bekommt, das bleibt ja dann auch nicht so. Also es geht ja immer, immer weiter. Ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sagen, die Transformation geht immer schneller. Die Downs werden immer kürzer und man setzt schneller um. Es wird immer leichter. Wenn Stillstand wäre, würde ja keine Evolution mehr stattfinden. Also auch wir entwickeln uns ja weiter. Und es geht halt dann in die Feinheiten rein. Es geht darum, dass es dann immer noch leichter wird. Und wenn ich früher einfach 4 Wochen dann meine Affirmationen schreiben musste oder es immer wieder wiederholen musste, dann merke ich einfach heute, in dem Moment, wo man es erkannt hat, wo man es hochgeholt hat, löst sich es eigentlich schon auf und ist dann schon manifest geworden in einem selbst. Stimmt das?
Ja, und durch die menschliche Evolution, also durch das sich ja immer weiterentwickeln und wir entwickeln uns ja alle weiter durchs Leben, man hat automatisch mehr Erfahrungen, kommen neue Aufgaben und das heißt, man muss ja dann auch wieder an die Aufgaben rangehen und auch wieder an sich arbeiten. Also ist es im Prinzip eine stetige Arbeit an sich selbst.
Ja, und diese Arbeit macht ja auch irgendwann mal Spaß, weil man ja dann auch die Erfahrung und die Routine hat und weiß, wow, cool, wenn ich jetzt durch diese Angstbarriere durchgehe, die da sich mal wieder zeigt, wow, dann bin ich next level und man geht dann leichter, gelassener damit um.
So, jetzt kommt eine ganz heiße Frage und zwar die Frage 8. Was war das Schlimmste, was du je erlebt hast?
Ja, du sagst schwierige Frage. Muss ich ganz klar sagen, das Schlimmste, was ich erlebt habe, war eigentlich damals, als meine Familie, also diese Familie, die ich gegründet habe, mit dem Vater meiner Kinder, als die zerbrochen ist. Das war für mich wirklich das Schlimmste. Dass diese Ehe zerbrochen war, ja, das war auch schlimm, aber eigentlich war es, Entschuldigung, eine Erleichterung, weil es einfach vorbei war, weil ich einfach wusste, das Leben ist eine Partnerschaft. Also ich habe immer an die große Liebe geglaubt. Aber für mich war es einfach schlimm, dass diese Institution Familie und die Kinder da ja eigentlich keinen Einfluss haben, dass dieses Unternehmen sozusagen jetzt kaputt geht. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich mich auch mir große Gedanken gemacht um die Kinder. Was wird aus meinen Kindern? Wie gehen die mit einer Scheidung um? Da ist mein Weltbild zerbrochen, denn ich bin einfach unfassbar gerne Ehefrau und eben auch verantwortungsvolle Mutter unserer Kinder. Mein Mann hat mir jetzt was aufgeschrieben und ich weiß nicht, was er was sagen möchte. Ja, also das war für mich wirklich das Schlimmste. Ich habe noch einige andere schlimme Dinge erlebt. Ganz klar, ich habe sie alle bewerkstelligt. Auch Dinge, wo man sich fragt, okay, was ist jetzt da der höhere Sinn? Genau, aber das Schlimmste war, als damals eben nach 22 Jahren, das ist dann doch schon eine gewisse Zeit, als dann wirklich mal so gemerkt hat, scheiße, es funktioniert nicht, es nimmt jeder nur Schaden. Ja.
Also ich kann das nur bestätigen, weil es bei mir die genau gleiche Geschichte ist. Wenn man eine Ehe eingeht und man entscheidet, Kinder zusammen zu bekommen, hat man ja definitiv den Plan, dass das ein Leben lang hält.
Ja.
Das ist ja mal die Grundvoraussetzung. Leider ist es halt manchmal so, dass es aus den unterschiedlichsten Gründen nicht funktioniert. Warum auch immer, das lassen wir einfach mal dahingestellt. Und wenn natürlich sowas dann auseinander geht, das tut immer weh. Und es ist, wenn dann Kinder eben vorhanden sind,
ja,
ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schwer der Kinder wegen letzten Endes, weil die erwachsenen Menschen sollten dann die Dinge trotz alledem auf die Reihe kriegen, weil wenn man es dann mal ohne Emotion betrachtet, hat es ja wahrscheinlich dann doch nicht so recht gepasst. Vielleicht für den einen, aber für den anderen nicht und. Nur diese Schuldfrage,
die ist obsolet
im Prinzip. Ja. Wenn es nicht gepasst hat, dann sollte man es vernünftig trennen, das Ganze. Und das tut wahnsinnig weh.
Ja.
Karin hat es erlebt, ich musste es auch erleben. Und viele, viele von euch wahrscheinlich auch eventuell schon. Und insofern einfach nur das Beste draus machen letzten Endes. Und das Leben geht weiter. Und das können wir jetzt bestätigen.
Absolut.
Weil deswegen sitzen wir hier
sitzen
und
wir
sind
miteinander, ja,
glücklich miteinander, wie wir beide, glaube ich, vorher gar
ich
nicht
war
unbedingt
noch,
waren.
Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie jetzt oder auch eben mit dir. Und die große Dankbarkeit dem Jens gegenüber, ich will jetzt niemanden hier nerven, ist wirklich, dass mir mein Mann wieder Familie gegeben hat, indem dass er einfach meine Kinder so angenommen hat, wie er es getan hat. Und die Kinder das auch so, so schätzen. Also wir sind wieder Familie, weil Familie, Ehe ist für mich einfach was Heiliges. Und wenn so eine Ehe zerbricht, weißt du einfach, oder eine Familie zerbricht, weißt du einfach, okay, jetzt geht es mir einfach eine Zeit lang nicht gut. Es geht den Kindern nicht gut. Es geht auch dem Partner im Normalfall, dem Ex-Partner nicht gut. Aber wie gesagt, da sind wir durch, aber das hat Jahre gedauert und auch da muss ich dazu sagen, dann kommen wir nämlich zur 9. Frage und die haben uns bewusst für den Schluss aufgehoben. Auch da kann ich wirklich sagen, habe ich unfassbar viel gelernt draus, bin ich unglaublich gewachsen, konnte ich eigentlich wirklich erst dann in mein richtiges Leben starten. Ich konnte dann ich sein, ich konnte mich entfalten, denn ja, oft sind die ersten Partner im Leben, die man hat, ja nur eine Verlängerung vom Vater oder Mutter. Ja, es da lebt man diese Programmierungen, die man aus der Herkunftsfamilie bekommen hat. Also auch da immer wirklich bitte hinschauen und sagen, okay, was kann ich daraus lernen? Ja, also ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich das nicht erlebt hätte.
Ist ja auch der Zusammenhang dann mit genau. der vierten Frage zu stellen oder zu finden. Bin gerade voll in einer Krise. Ja, das war die schlimmste Krise. Aber letzten Endes haben wir ja da schon gesagt, oder Karin, wenn du die Krise annimmst und aus der Krise lernst, dann war sie wahnsinnig hilfreich und hat dich vorwärts gebracht. Und insofern...
Ja, und ich sage jetzt mal,
sind die sogar teilweise wertvoll.
Ja, und ich sage jetzt mal so, wenn man eine finanzielle Krise hat, ja, rein theoretisch, also wir sagen immer, Sorgen, die mit Geld zusammenhängen, sind eigentlich keine Sorgen, weil ganz blöd gesagt, du gewinnst morgen im Lotto und es gewinnt ja jede Woche einer im Lotto. Ja, man sollte sich um Gottes Willen nicht drauf verlassen. Dann sind diese Sorgen weg. Ja, wenn man heute Geldsorgen hat und man gewinnt im Lotto oder es kommt jemand und sagt, du, ihr hilft da jetzt einfach. Dann sind diese Sorgen weg. Aber sage ich mal, wenn eine Familie zerbricht, da kann es dann nichts mehr geben, was das schnell heil macht. Genau, aber jetzt gehen wir zur neunten Frage.
Die letzte Frage, und zwar, dann darf ich dich nach deinem schönsten Erlebnis fragen.
Ja, also diese Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist für mich sehr schwer zu beantworten. Denn für mich gibt es nicht das schönste Erlebnis. Weil du musst ja schon mal unterteilen. Mein schönstes Erlebnis als Ehefrau, mein schönstes Erlebnis mit den Kindern, mein schönstes Erlebnis in meinem Job. Und wenn ich sage, das schönste Erlebnis empfinde ich das, so würde ich mich ja limitieren. Es gibt ganz viele schöne Erlebnisse in meinem Leben. Und ich sage seit mehreren Jahren, und ich werde es auch heuer wieder tun, das war der schönste Sommer in meinem Leben. Und ich werde es auch heuer wieder tun. Also ich möchte nicht, dass man sich limitiert mit dem schönsten Erlebnis. Ich habe mir natürlich ein paar Erlebnisse rausgesucht. Natürlich, wenn Kinder zur Welt kommen, also als ich die Christina das erste Mal im Arm gehalten habe, das war ein Glücksgefühl für mich und ich war so überwältigt, dass ausgerechnet ich ein Kind bekommen darf. Also ich war da einfach so unglaublich dankbar dafür. Oder auch als der Johannes geboren worden ist, Johannes, also meine Kinder kamen beide durch Kaiserschnitt zur Welt, beim Johannes war es ein wacher Kaiserschnitt und als der mich angeschaut hat und diese Verbindung dann mit den Augen so und einen Blick hatte, so nach dem Motto, Mama, was soll eigentlich der Schmarrn da bei dir drin, war so gemütlich, den werde ich nie vergessen. Der Heiratsantrag, den ich dem Jens gemacht habe, ja, weil ihr dürft...
Das war mein schönster Augenblick.
Weil zwei Dinge sind mir in diesem Leben verwehrt geblieben, Kinder auf natürliche Art und Weise zu gebären und einen Heiratsantrag zu bekommen.
Ich kann euch nur eins sagen, sie hat es halt wieder mal nicht erwarten können.
Nein, das war einfach ein schöner Moment, da, als wir da in Florenz waren oder oberhalb von Florenz an dem Piazza di Michelangelo über Florenz geschaut haben und ich gesagt habe, ne? Und so.
Sie war schneller.
Ich war schneller, ja. Und einfach auch so dieser Moment dann am nächsten Morgen, als du wirklich mich nochmal gefragt hast, du meinst das wirklich auch ernst? Weil ich war ja diejenige, die gesagt hat, heiraten, ich nie wieder. Ja, also das war für mich ein wunderschöner Moment. Und ja, ich muss das jetzt einfach noch sagen, was für mich ein unglaublich bewegender Moment war, als ich wirklich so richtig fit im Lesen der Akasha-Chronik war, diese Liebe zu spüren. Wirklich diese bedingungslose Liebe der Schöpfung zu spüren. Dieses Glücksgefühl, also ich unterscheide ja immer zwischen Glücksmomenten und zwischen Glückseligkeit. Also für mich sind das auch Gefühle, die entstehen in mir. Die haben für mich nichts mit Ergebnissen oder Erlebnissen im Außen zu tun. Also ein Diamantring würde mich nicht glücklich machen. Für mich sind es...
Gut zu wissen.
Für mich sind die schönsten Momente immer, die finden in mir statt. Ja? Und es können oft ganz banale Dinge sein, wo man einfach in sich Glück fühlt, wo man in sich Glückseligkeit fühlt. Und diese Liebe in der Akasha-Chronik zu spüren, du bist geliebt, du bist erwünscht, das ist einfach grandios. Und ich sage jetzt mal, beim Heiratsantrag ist die Liebe dabei. Und bei Kindern, wenn man sein Kind anschaut, das erste Mal, ist ja auch diese unglaublich bedingungslose Liebe im Spiel. Also die schönsten Erlebnisse hängen für mich immer dann zusammen mit Dankbarkeit, mit Aufmerksamkeit und mit dieser tiefen, ehrlichen, bedingungslosen Liebe.
Na, wenn das kein Schlusswort ist.
Ja.
Die bedingungslose Liebe und auch zu dir selbst.
Ja, genau, da darf ich auch noch ein bisschen dran arbeiten, gell?
Ich glaube, dass wir da alle an uns arbeiten können, weil wir uns ja oft selber Vorwürfe machen, wenn irgendwas ist. Warum habe ich nur, wie konnte ich nur, Mann, wie blöd bin ich eigentlich und. Aber wenn man diese bedingungslose Liebe auch zu sich selbst hat, dann hat man einen großen Schritt erreicht.
Definitiv. Und ich muss da jetzt noch was drauf sagen. Warum können wir oft diese Selbstliebe nicht sehen, nicht spüren, nicht annehmen? Weil wir uns ja von außen nicht betrachten können. Und als ich in Beziehungen war, egal ob die jetzt in der Partnerschaft waren oder in der Herkunftsfamilie waren, wo ich einfach immer gespürt habe, die sehen mich irgendwie nicht so, wie ich doch eigentlich bin, dann habe ich mir immer ein Gerät gewünscht, das mich von außen, das mir die Möglichkeit gibt, mich von außen zu betrachten. Wie bin ich denn eigentlich? Und wenn man ganz ehrlich ist, die Akasha-Chronik ist eigentlich eine Möglichkeit, sich von außen auf der Metaebene mit dem Blick auf sich selbst zu betrachten. Stimmt's?
Richtig. Und dann wirst du diese bedingungslose Liebe zu dir selbst erkennen.
Genau.
Weil sie einfach da ist. Gut, dann haben wir doch tatsächlich unsere neuen Fragen durch. Gut, von der Zeit sind wir
das
ein bisschen länger,
aber das ist in Ordnung.
Ich hoffe, das dass ihr nicht jetzt schon abgeschaltet habt.
Das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, spannende Fragen, auch wirklich sich da mal selbst zu reflektieren. Es gäbe da natürlich noch wesentlich mehr dazu zu sagen, aber wir wollen ja immer so zwischen 20 und 40 Minuten bleiben. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese spannenden Fragen. Wir haben die Fragen auch so ausgewählt und beantwortet, dass sie wirklich für dich einen Mehrwert haben, dass du was für dich mitnehmen kannst, dass sie dich empowern sollen, damit du in deinem Leben weitergehst. Vertrau dem Leben. Das Leben ist für dich. Hol dir Hilfe, wenn du alleine nicht weiterkommst. Du musst nicht selbst rumdoktern. Die Zeiten sind vorbei. Ich möchte es einfach nochmal sagen, weil es mir so am Herzen liegt. Die Akasha-Chronik ist ein sensationelles Tool, all diese Dinge noch intensiver zu erleben oder aufzulösen. Du weißt, dass es diesen Online-Kurs gibt, Lernen in deiner eigenen Akasha-Chronik zu lesen. Wir haben uns jetzt alle mal gemeinsam beim Call getroffen, wo wir gemeinsam die Akasha-Chronik geöffnet haben. Das machen wir jetzt immer einmal im Monat. Das ist noch so ein Add-on. Den Link dazu findest du in den Shownotes, schau es dir an oder buch dir auch mal gerne bei mir ein Gespräch, eine halbe Stunde, red mit mir über dein Anliegen und wir schauen, was wir tun können. Denn auch ich bin diesen Weg nicht alleine gegangen. Ich hoffe, ich konnte dir heute oder wir konnten dir heute ein bisschen zeigen, dass es auch in meinem Leben Trigger-Themen gibt. Aber weißt du, ich möchte nicht mehr die große Aufmerksamkeit darauf richten, denn Energy flows where attention goes. Und in diesem Sinne
sagen wir
ganz leise Servus.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schön, dass ihr da seid und danke, dass wir euch inspirieren dürfen.
Bye, bye.
Ciao.